SWR 2 Podcast.
Niemand weiß, wo Olaf Scholz steckt. Egal. Wir hier bei Fakt ab, wir verstecken unser Spitzenpersonal nicht. Heute für euch ganz vorne mit dabei im Kanzlerschlabberpulli Charlotte Grieser. Hi und herzlich willkommen.
Hi. Im Kanzlerschlabberpulli. Ich bitte dich, ich bin natürlich total overdressed. Nur für diese Sendung habe ich mein Abendkleid hier rausgepackt. Ja, ich bin die Redakteurin von Fakt ab. Ich bin diejenige, die normalerweise nie zu hören ist. Und jetzt darf ich endlich auch mal ein Thema mitbringen. Yes.
Genau.
Ineas, hast du eine Lieblingskaffeetasse? Jeder hat eine Lieblingskaffeetasse, oder?
Ja, natürlich habe ich eine Lieblingskaffeetasse. So eine schöne blaue, da ist ein Elch vorne drauf. Und die hat oben, die geht oben so ein bisschen auseinander, so leicht V-förmig. Und ich finde das ganz angenehm zum Trinken. Ich weiß aber, dass andere das total doof finden mit der Kante und sagen, das stört mich an der Lippe.
Aber das ist genau das Ding, ne? Jeder hat ja irgendwie so seine Tasse, wo er, oh, das ist meine Liebste, und das liegt nicht immer nur daran, ob ich jetzt einen emotionalen Bezug dazu habe, sondern das liegt natürlich auch daran, ob ich die irgendwie gerne anfasse, ob ich das mag, wie die Kante an meiner Lippe, wie du gerade sagst, meinetwegen ist. Jetzt hat endlich mal jemand untersucht, inwiefern die Tasse den Geschmack vom Kaffee beeinflusst. Tut sie. So.
Ach. Okay, es gibt also blöde Kaffeetassen und gute Kaffeetassen.
Wenn es so einfach wäre. Naja, pass auf. Es ist natürlich auch ein bisschen subjektiv, aber man kann zumindest so eine statistische Tendenz beobachten. Unabhängig voneinander haben sie untersucht die Form der Tasse, die Farbe der Tasse und die Textur, also die Oberflächenbeschaffenheit der Tasse. So. Bei der Form haben sie sowohl so Normalos als auch Kaffeegourmets.
Also Leute wie mich.
Die durften das, die mussten Kaffee aus unterschiedlich geformten Tassen trinken. Die Normalos mochten am liebsten die tulpenförmige Tasse, also die geht dann oben, ne, in so einer Tulpenform so ein bisschen auf. Das ist so ähnlich wie das, was du beschreibst. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr, eher so wie so eine Oma-Tasse, ne, die so geschwungen ist und eher ein bisschen dünneres Porzellan. Und die ExpertInnen mochten den sogenannten Split Cup lieber. Da hat die Tasse unten so einen Bauch und wird dann nach oben eher so zylinderförmig enger. So.
Wie heißt die? Split Cup?
Nein, glücklicherweise nicht. Split Cup. Und es hat offensichtlich was damit zu tun, was ich bevorzuge. Ne? Also will ich, die Normalos haben gesagt, ja, das Aroma kommt irgendwie besser raus in dieser tulpenförmigen Tasse. Die Gourmets, das weißt du als Kaffeegourmet jetzt natürlich, die wollen auch schmecken, ja, welche Art von Säure ist da drin und so. Und das fanden sie, ging bei diesem Split Cup anscheinend besser.
Ich finde das Kriterium Aroma gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bin da bei den Normalos. Also Aroma ist für mich etwas wichtiger. Gutes Aroma ist für mich wichtiger als gute Säure.
Okay. Vielleicht bist du da nicht ganz auf der Seite der anderen Kaffees.
Nee, ich befürchte auch. Ich steige gerade ab im Michelin-Ranking der Kaffeesommeliers.
Dann haben sie in einer anderen Studie die Farbe untersucht der Tasse. Das war nur mit Normalos. Und zwar hatten sie weiße, rosafarbene, gelbe und grüne Becher und zwei unterschiedliche Arten von Kaffee. Einmal einen brasilianischen Kaffee, der auch traditionell eher sehr stark gesüßt getrunken wird, und einen kenianischen Kaffee, der wohl sehr viel Säure haben soll. So. Und die Leute mussten vorher sagen, womit assoziieren sie die Tassen eher und welchen Kaffee mögen sie irgendwie gerne.
Und also dann, sie sollen sagen hier, irgendwie die gelbe Tasse sieht für mich sauer aus und die rosane, die ist schön mild oder womit assoziiert?
Schon so ein bisschen so, was assoziiere ich damit, welche Erwartung habe ich sozusagen? Und das Ergebnis war dann, je weiter die Erwartung und das tatsächliche Erleben des Geschmacks auseinandergingen, desto negativer wurde der Geschmack beurteilt. Also, wenn ich jetzt die rosa Tasse mit so einem weichen, aromatischen, milden Kaffee assoziiere und dann habe ich da diesen säurehaltigen kenianischen Kaffee drin, dann beurteile ich den besonders negativ sozusagen.
Aber wenn ich vorher schon gedacht habe, ah, das ist hier die Säure-Tasse, dann hat das auch nach Säure geschmeckt und dann dachte ich, prima, ist aber eine gute Säure.
Genau, also wenn du so einen giftgrünen Kaffeebecher zu Hause hast, dann kannst du da deinen besonders säurehaltigen Kaffee mal reintun. Und das Dritte, was sie getestet haben, war eben die Textur. Das waren wieder Normalos und ExpertInnen. Und da ging die Wahrnehmung auch wieder auseinander. Die ExpertInnen haben bei der rauen Tasse auch wieder mehr die Säure wahrgenommen. Und die Normalos haben den Kaffee in der glatten Tasse eher süßer wahrgenommen. Aber die meisten Leute haben ja auch nicht nur so, oh, das ist meine Lieblingskaffeetasse, die mag ich irgendwie so gerne, was ja auch an unterschiedlichen Dingen liegen kann, sondern von welchem Geschirr oder mit welchem Besteck oder mit welchen Gläsern und Tassen und weiß der Geier was man seine Getränke und Nahrungsmittel zu sich nimmt. Da gibt es ja ein riesen Forschungsgebiet zu, heißt Gastrophysik übrigens. Das heißt, die Größe, die Form und die Farbe des Tellers beeinflusst, wie wir einen Geschmack wahrnehmen oder wie schwer das Besteck ist beispielsweise. Also wenn wir schweres Besteck haben, ne, also so Restaurantbesteck versus Kantinen-Alu-Besteck, je schwerer das Besteck, desto besser beurteilen wir das Essen und desto mehr Geld sind wir auch bereit dafür auszugeben. Und Süßes schmeckt zum Beispiel besser von runden weißen Tellern oder Schüsselchen, wenn ihr jetzt ein Eis habt oder so, als von schwarzen eckigen.
Aber das ist ja dann eher Psychologie. Das hat ja mit Physik nichts zu tun. Oder gibt es einen unbekannten physikalischen Effekt, der sagt, von runden Tellern haben wir da einen anderen Spin?
Guter Punkt. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, der Bereich, also was ich gelesen habe, ist von der Uni Oxford gewesen. Und da heißt dieser Bereich, der diese ganzen Sachen untersucht, Gastrophysics. Die haben aber eben natürlich auch noch so Sachen drin wie, ja, wenn klassische Musik läuft, dann nehmen wir das Essen als hochwertiger wahr. Oder, boah, keine Ahnung. Wenn die Musik im Schnellrestaurant schneller ist, dann essen wir auch schneller.
Wegen den Beats per Minute.
Ohne Scheiß, genau, wirklich. Ja. Also das gibt so anscheinend so Untersuchungen, dass manche Restaurants, die so über den ganzen Tag aufhaben, so diese klassischen Ketten, dass die über Mittag schnellere Musik laufen lassen, damit sie mehr Durchfluss haben, also mehr Kundinnen pro Mittagspause bedienen können. Und außerhalb dessen kann halt ein bisschen langsamere Musik laufen, weil die Leute dann ruhig ein bisschen sitzen bleiben sollen.
Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil wir reden gerade über guten Geschmack und jetzt kommt das Wort Durchfluss und das passt für mich jetzt gar nicht so zum kulinarischen Erlebnis. Okay, aber was ist dein Tipp für meine Kaffeetasse? Sollte ich jetzt lieber eine raue Tasse nehmen, eine glatte, eine blaue, eine tulpenförmige oder doch lieber aus dem Erlenmeyer-Kolben durch die Nase hochziehen?
Also das war jetzt mein persönlicher Favorit, muss ich sagen, wenn du das mal machen willst, eigentlich nur, wenn du ein Video davon machst. Aber ansonsten...
Okay, Deal.
Okay, okay. Alles klar. Es gibt Leute, die das hören. Ich habe Zeugen.
Ach so, das hört hier einer. Ups.
Ja, gut. Also das fand ich auch so ein bisschen unbefriedigend an diesen Studien. Ne? Es scheint Unterschiede zu geben, aber kommt eben auch leider darauf an, wer den Kaffee trinkt und wer da welche Sachen bevorzugt. Also das heißt, bleib einfach bei deiner tulpenförmigen Tasse, wenn du den lecker findest. Was ich vielleicht nochmal testen würde, wäre, wenn ich aus irgendeinem Grund mal irgendwo bin, wo es so richtig miesen Kaffee gibt. Da würde ich mal versuchen, aus so einer schönen Tasse, die ich ganz toll finde, den zu trinken, ob das das dann besser macht. Insgesamt aber ist schon richtig, in der Kaffeetassenforschung ist noch Luft nach oben. Also wenn ihr Ideen habt, was noch untersucht werden sollte, dann schickt uns bitte, bitte eure Forschungsideen, Sprachnachricht oder Nachricht per WhatsApp. Gerne erzählt uns eure Spleens zu Geschirr und Essen. Ja? Also aus was für einer Kaffeetasse trinkt ihr oder was habt ihr sonst noch so? Rosenkohl nur aus Dessertschälchen oder so. Alles an die 0174-4321508 und schreibt uns gerne euren Namen dazu. Ich bin nämlich auch diejenige, bei der immer die WhatsApps und die E-Mails ankommen. Und ganz oft schreiben die Leute ihren Namen nicht dabei und dann finde ich es schade, wenn wir nicht sagen können, wer sich bei uns gemeldet hat. Oder schickt uns eine Mail an faktab@swr2.de.
Auf jeden Fall. Charlotte wird sich freuen. Sie hat sich die letzten Wochen schon sehr gefreut, weil ihr habt uns tatsächlich viel geschrieben und zwar zu einem Thema. Das ganz überraschend kein Katzenthema war und es hatte auch nichts mit Alkohol zu tun, sondern das war eine richtige Nerd-Nummer. Es ging um das Tor zur Hölle. Dum, dum, da. Ja, wir hatten euch nach Ideen gefragt, wie man das Tor zur Hölle schließen könnte und wir erinnern uns, das Tor zur Hölle ist der Krater von Vervese, ein Loch in der turkmenischen Wüste, 70 Meter breit, 30 Meter tief und da strömt Methan aus und es brennt. Es ist ein riesiges, glimmendes Feuerloch, ein gigantischer Gasbrand und der turkmenische Diktator möchte jetzt, dass das Feuer gelöscht wird. Und wir hoffen sehr, er hört zu, mindestens mal heute, denn hier gibt es die Lösung auf dem Silbertablett. Dank euch. Vielen Dank für eure Zuschriften. Charlotte, schieß los. Was haben wir alles für Ideen bekommen?
Also zum Beispiel eine luftdichte Kuppel da oben drüber legen. Ich musste ja sofort an den Simpsons-Film denken, wo so eine riesige Kuppel über Springfield niedergeht, weil die Umweltverschmutzung so groß ist, dass sie sagen, okay, wir schließen jetzt diese Stadt einfach ein, alles, was da drin ist, kann ruhig sterben. Hauptsache, das breitet sich nicht aus. Aber ich glaube, das war nicht gemeint. Also wir haben eine WhatsApp bekommen. Das Tor zur Hölle könnte man mit einer luftdichten Kuppel schließen. So geht das Feuer aus und das Gas kann sich nicht weiter verteilen. Aus Stahl einen Kugelgasbehälter als Beispiel. Da wäre dann auch noch Platz für Forschung und Entwicklung. Das klingt
ja, warum
gut.
Denn nicht, ne?
Ja.
Den ausrangierten Sarkophag aus Tschernobyl vielleicht.
Das ist bestimmt eine wahnsinnig gute Idee, den auf so ein brennendes Loch zu stellen. Gut, vom Platz her würde es wahrscheinlich hinhauen.
Ich gucke gerade, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, mindestens mal ist er groß genug. 100 Meter hoch, 160 Meter lang. Das ist die Überhülle jetzt, aber wird ungefähr passen.
Ja, aber das ist ja gut, weil man will ja auch noch Forschung und Entwicklung. Ach nee, in den darf man ja nicht rein, in den Sarkophag. Ja, okay, dann ist mit Forschung und Entwicklung nicht mehr so viel, glaube ich.
Man bräuchte wahrscheinlich relativ viele Fahrten. Oder ja, man müsste einen Spediteur finden, der das Ding rüberbringt. Ich habe ja in der Folge vorgeschlagen, das Loch einfach zuzuschütten mit Sand. Ich glaube, es wäre einfacher, diesen Sarkophag zu nehmen und zu zerkleinern. Ich lese gerade, der hat 400.000 Kubikmeter Beton, enthält er.
Okay, das heißt, du würdest den Beton zerbröseln und das dann da so reinschütten.
Da brauchst du es nicht wieder vor Ort neu aufbauen. Ich würde sagen, kipp einfach alles rein. Das ist die einfachste Montage. Einfachste Logik ist die beste. Ihr merkt schon, ich bin ein Freund von pragmatischen Lösungen. Also ja, vielen Dank, luftdichte Kuppel. Ich würde einfach die Kuppel zerkleinern und reinschütten.
Okay, aber du hast noch was mitgebracht, ne? Noch eine andere Idee.
Ja, wir haben zahlreiche Ideen erhalten. Chuck Norris soll vorbeikommen. Ja. Ignorieren wir jetzt mal. Chuck Norris, der wird in wenigen Tagen 82 Jahre alt. Der härteste Senior der Welt, habe ich
gelesen. Naja gut, also wenn der turkmenische Diktator noch nicht selber auf die Idee gekommen ist, Chuck Norris ein Flugticket zu schicken, ne, dann sorry.
Ja, unter den wissenschaftlich angehauchteren Meldungen haben wir noch eine bekommen. Wir sollten Big Wind
jetzt
benutzen.
Denke ich aber auch wieder an was anderes, sorry.
Also nicht gerade was von gastroenterologischer Physik erzählt? Das ist ein Gerät und das sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Das ist ein riesiges Kettenfahrzeug mit einer Wumme obendrauf. Das sind die Triebwerke.
Mit einer Wumme obendrauf. Also wie so ein Triebwerk oder was?
Ja, die Triebwerke von einem Flugzeug auf das Fahrgestell eines Panzers montiert. Und das Ding kann das Feuer auspusten. Und das gibt's wirklich. Ich habe da ein Foto von gesehen. Das ist, wenn du sagst, ich möchte das Feuer gerne auspusten.
Hä, aber wofür benutzt? Also benutzt das irgendwo eine Feuerwehr oder so?
Zum Beispiel, wenn dein Ölfeld brennt.
Ah.
Dann könntest du sagen, da komme ich jetzt mit dem Pusten vom Geburtstagskuchen nicht mehr weiter. Da brauche ich dieses Höllengerät.
Das ist ja total smart.
Ja, ich habe gedacht, wäre das nicht auch was für unsere Feuerwehr? Dass man sagt, oh, wir haben hier einen Brand, Wohnungsbrand vielleicht. Und dann das ganze Löschwasser, es ist ja auch oft dann das Problem, dass du dann so viel Löschwasser im Haus hast, dass du da einen Wasserschaden hast. Wir kommen einfach mit der Riesenpuste und pusten den Brand aus.
Und das ist dann halt so, also das ist dann halt so ein starker Luftstoß, dass es nicht das Feuer anfacht, sondern wirklich ausmacht.
Genau. Bläst einfach alles weg. Aber das Problem ist, so wie ich das verstanden habe, es bläst halt auch das Haus weg. Und du kannst das Haus dann irgendwie in Einzelteilen zwei Straßen weiter einsammeln.
Gut.
Aber vielleicht ist eine Lösung für Turkmenistan, das weiß ich nicht. Ja. Wenn jemand so ein Gerät von euch besitzt, meldet euch, ich will es ausprobieren.
Aber nicht an meinem Haus.
Erstmal testweise.
Ja. Okay, wir haben noch eine Idee bekommen, nämlich eine Mail von Stefan aus Braunschweig. Der schreibt, Sand ist oft ein echt gutes Löschmittel. Du hattest das ja auch schon mal gesagt. Aber es gibt Situationen, in denen Sand auch nicht mehr hilft. So, jetzt erklär's mir mal bitte. Wo darf ich denn nicht mit Sand löschen?
Den Stoff kannte ich auch nicht. Bei Chlortrifluorid. Das ist eine Chemikalie, die sollte man nicht mit Sand löschen, wenn sie brennt. Eigentlich alles, was man darüber wissen muss, ist, während des Zweiten Weltkriegs wollten die Nazis das Zeug benutzen für Flammenwerfer, aber es war ihnen zu gefährlich.
Okay, also mehr muss ich wirklich nicht darüber wissen. Doch, eine Sache will ich noch wissen. Kann es mir passieren, dass ich diesem Zeug irgendwo begegne und dass es brennt, dass ich dann wissen muss, das ist was ich nicht mit Sand löschen darf?
Ich denke nicht. Das Zeug gibt es, es ist also keine Erfindung. Dass es dir im Alltag begegnet, glaube ich eher nicht. Dass du noch Zeit hast, dir zu überlegen, womit du es löschen möchtest, halte ich auch für unrealistisch.
Das Stefan löst hat uns
netterweise
alle meine
Probleme. Einen Artikel mitgeschickt und der war super, also habe ich viel gelernt. Da steht drin, das ist dieses Chlortrifluorid ist ein stärkeres Oxidationsmittel als Sauerstoff. Das heißt, Dinge, die wir für verbrannt halten würden, von wegen, ja, das ist einfach verbrannt, das ist hinüber, kann da auch noch brennen. Also das brennt viel mehr Zeug ab, es brennt mit Stein, es brennt Beton, es brennt Asbest, es brennt Wasser, es brennt sich durch Sand. Und während es brennt, entstehen auch noch Nebenprodukte, extrem giftige, ätzende Stoffe. Und ich würde sagen, Finger weg.
Und kann man das dann mit diesem, ich nenne ihn jetzt mal den Anti-Flammenwerfer, also das Monstertriebwerk, kann man das damit dann auskriegen? Das wäre ja geil, wenn das irgendwo brennt, dann schmeiße ich erst Sand rein, klappt nicht, der Sand verbrennt, dann komme ich mit diesem Panzerwagen mit dem Triebwerk drauf, dann puste ich das weg und aus den Resten von dem Haus, was dann da leider mit weggepustet wurde, das schicke ich dann nach Turkmenistan.
Ich wäre bei dem ganzen Zeug extrem vorsichtig. Es gibt so einen Bericht irgendwie, ungefähr so aus den 50ern, 60ern, 70ern, da hat ein Chemiker darüber geschrieben und er hat darüber geschrieben, als experimentiert wurde, dieses Chlortrifluorid zu testen als Treibstoff für Raketen. Und er hat dann geschrieben, man kann das in Tonnen aufbewahren aus Stahl, Kupfer und Aluminium, weil die von sich aus eine Schutzschicht bilden. Aber wenn diese Schutzschicht weg ist, dann hat man das Problem, gegen einen Metallfluorbrand kämpfen zu müssen. Und jetzt Zitat, um diese Situation zu meistern, habe ich immer ein gutes Paar Laufschuhe empfohlen. In Zukunft könnten wir vielleicht einkaufen ohne Einkaufszettel und auch ohne etwas zu vergessen.
Ich wollte gerade einhaken, ohne Einkaufszettel gehe ich ziemlich häufig einkaufen, aber der zweite Satz hat es gemacht.
Ja, genau. Ohne Einkaufszettel, ohne was zu vergessen, denn ForscherInnen an der University of California in Riverside, die arbeiten an einem Algorithmus, der uns besser vorhersagen soll, was wir eigentlich noch kaufen möchten.
Okay, was genau soll da besser werden?
Die finden, so Empfehlungsalgorithmen funktionieren noch nicht gut. Ein Beispiel. Du kaufst Erdnussbutter. Und jetzt sagen die üblichen Empfehlungsalgorithmen, ja, wir gucken mal, welche anderen Produkte haben denn andere KundInnen noch gekauft? Und dann schlagen sie dir zum Beispiel vor, ah ja, da könnte passen, Marmelade, Honig, Brot. Okay. Aber du möchtest gar nicht frühstücken, sondern du kaufst die Erdnussbutter, weil du ein Hundespielzeug befüllen möchtest.
Total wahrscheinlich, ja.
Sowas gibt es. Ja, also, ich weiß nicht, für welche Zwecke man noch Erdnussbutter kaufen kann. Bestimmt gibt es einige. Ja, und das soll in Zukunft besser funktionieren, dass der Algorithmus besser erkennt, was du eigentlich brauchst.
Okay, also das heißt, der Algorithmus erkennt dann, will ich frühstücken oder will ich meinem Hund Frühstück machen? Und wie zum soll Beispiel. Der das machen, ohne mich quasi komplett auszuspionieren und zu wissen, ah, sie hat einen Hund?
Normalerweise gucken sich diese Algorithmen an, was für Produkte gibt es hier im Laden und was haben die Kunden bisher gekauft. Das ist eine Tabelle. Also die Zeilen sind alle Produkte, die Spalten sind alle Kunden und dann ist ein X, wenn du das gekauft hast oder die Anzahl. Und dann guckt der Algorithmus, ja, welche Spalten ähneln sich denn? Und dann sehen die, aha, hier Charlotte hat gekauft einmal Erdnussbutter, jemand anders hat gekauft einmal Erdnussbutter, einmal Marmelade, einmal Honig. Und dann sagen sie, ah prima, bestimmt ja. Möchte Charlotte auch noch Erdnussbutter, Marmelade, Honig kaufen. Und die Idee der ForscherInnen ist jetzt, sie gucken nicht nur auf das, was insgesamt gekauft wurde, sondern sie gucken auch auf das, was zusammen gekauft wurde. Und dann erkennen sie vielleicht, ach so, es gibt zwar Kunden, die kaufen Erdnussbutter und Marmelade zusammen, aber es gibt auch welche, die kaufen Erdnussbutter und Marmelade, aber nicht zusammen. Manchmal kaufen sie Marmelade und manchmal Erdnussbutter und Hundefutter zusammen. Und dann denken sie, ach, das scheint ja ein anderes Muster zu sein. Und dann können sie das eigentlich besser abbilden auf die Kunden, bei denen sozusagen noch eine Empfehlung fehlt. Dann sagen sie, ah, du ähnelst eher dem Hundefutter-Typ oder du ähnelst eher dem Marmeladentyp. Du hattest vorher die Tabelle, wo drin stand, alle unsere Kunden, alle unsere Produkte und dann kannst du gucken, wer hat da was gekauft. Und jetzt reicht halt eine Tabelle nicht mehr, jetzt brauchst du kompliziertere mathematische Objekte, sogenannte Tensoren. Im Wesentlichen ist das eine Tabelle in mehreren Dimensionen. Also es ist dann nicht mehr nur links und rechts wie eine Tapete, sondern die geht auch in die Tiefe, ist ein Würfel oder hat noch mehr Dimensionen, die man sich jetzt nicht mehr vorstellen kann. Und auch in solchen Ansammlungen von Daten kannst du nach Zusammenhängen suchen. Und die ForscherInnen haben gesagt, diese Tensormethode, die übertrifft aktuelle Empfehlungssysteme, wenn es um sowas geht wie, was fehlt denn noch im Einkaufskorb? Aber sie schreiben auch, die Industrie nimmt die Methode noch nicht so an.
Und wissen Sie warum? Weil eigentlich müssen die ja sagen, oh ja, geil, wir montieren irgendwie so ein Gerätchen an unsere Einkaufswagen und dann so, oh, sie haben gerade Erdnussbutter in ihren Einkaufswagen gelegt, möchten sie nicht auch noch Hundefutter haben?
Das hat mich auch gewundert, dass es das nicht schon längst schon gibt, dass sozusagen so eine Analyse, wer kauft was, wann, dass das nicht offensichtlich nicht ausgewertet wird, wann ich was zusammenkaufe, weil so rauszufinden, was Leute wollen, das ist doch schon jahrelang ein heißes Thema.
Ne? Ja, beim Online-Shopping funktioniert es doch auch so, oder? Dass einem dann vorgeschlagen wird, ja, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft.
Da weißt du aber nicht, ob diese Empfehlungen darauf basieren, ob sie es zusammen gekauft haben oder nur einmal das eine, einmal das andere.
Okay.
Also wie man was empfiehlt, was Leuten gefallen könnte, das ist ein Riesenthema und das ist vor allen Dingen ein uraltes Thema. Ich weiß noch, vor ungefähr 15 Jahren, Da hat Netflix ein Preisgeld ausgeschrieben. 1 Million US-Dollar für Mathematikerinnen, die helfen, diesen Empfehlungsalgorithmus zu verbessern. Und ich kenne sogar eine, die mitgemacht hat.
Und funktioniert es jetzt besser als vor 15 Jahren? Also ich kann das nicht so gut beurteilen.
Ob es jetzt besser funktioniert, weiß ich nicht. Aber nach ein paar Jahren haben sie gesagt, so, jetzt haben wir es geschafft, unsere Empfehlungen um 10% zu verbessern. Und da siehst du mal, wie knifflig das ist, dass du mehrere Jahre so einen Millionenwettbewerb mit zahlreichen Beiträgen hast und da nur so ein paar Prozent rausholst.
Krass.
Sag mal, welche Filmkategorien kennst du oder magst du?
Oh Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das weiß eigentlich keiner, aber ich habe unter anderem Filmwissenschaft studiert und ich bin total schlecht darin, so zu sagen, was ich gerne mag. Ich gehe auch super selten ins Kino. Also ich mag zum Beispiel so Scandinavian Noir total gerne und ich mag spanische Autorenfilme. Das klingt jetzt alles ein bisschen hochgestochen, ne? Sorry.
Ja, ich trinke meinen Kaffee gern aus einem tulpenförmigen rauen Gefäß. Also insofern, da sind wir in guter Gesellschaft. Ein Geheimnis, gute Empfehlungen auszusprechen, ist ja natürlich, dass du möglichst detailliert verstehst, wie sind die Zusammenhänge.
Ja.
Und bei Netflix ist das so, die haben jetzt nicht so Filmkategorien wie in der Fernsehzeitung, Komödie oder Actionfilm, die haben über 3500 Kategorien. Und die kannst du im Internet dir angucken. Das habe ich gestern Abend gemacht. Das ist der Wahnsinn. Da gibt es sowas ganz Einfaches, wie zum Beispiel 2-Stunden-Film. Und was guckst du am liebsten? 2-Stunden-Filme. Aber sie haben auch so sehr detaillierte Sachen. Zum Beispiel von der Kritik gefeierte unauffällige französische Dramen. Oder britische Dramen nach einer Buchvorlage aus den 70ern.
Oh.
Oder eine eigene Kategorie ist auch Komödien mit Nicolas Cage.
Oh ja, oh herrlich.
Aber das, was Netflix macht, das würde ich auch dem Supermarkt raten, einfach noch mehr erheben. Also dass die jetzt zusätzlich noch gucken, was wurde zusammengekauft. Also ich würde noch viel mehr gucken, ne? An welchem Wochentag wird gekauft? Welcher Preis? Also es gibt doch Leute, die gehen bewusst auf Schnäppchenjagd. Welche Farbe? Ich möchte nicht ausschließen, dass Leute sagen, heute kaufe ich nur rote Sachen. Gibt's das? So könnte man die KI auch super verwirren. Oh ja, lass
uns
das machen.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Was kann ich durch den Supermarkt, also wie groß sind die Datensätze, die da benutzt werden? Kann ich, wenn ich dreimal die Woche in meinen Stammsupermarkt gehe und immer total absurde Zusammenstellungen kaufe, kann ich dann die KI verwirren und diese Zusammenstellungen irgendwie verändern?
Dienstags nur Artikel mit A im Namen. Mittwochs nur Sachen aus dem untersten Regal.
Boah, das ist aber echt schon advanced. Ja.
Und noch besser, donnerstags nur das, was die Person vor mir kauft. So, das sollt ihr erstmal lernen. Ja.
Und am Samstag kam das Sams zurück, genau, ja.
Ich würde mich mal interessieren, wie würdet ihr es anstellen? Wie würdet ihr die KI verwirren? Habt ihr eine geile Idee? Ja.
Und wie funktioniert es bei euch mit diesen Empfehlungen? Also was kommt, wenn ihr FaktApp hört bei Spotify, bei Apple Music, bei der Audiothek? Schickt uns gerne eine Nachricht, eine Sprachnachricht per WhatsApp. 0174 4321508 oder faktab@swr2.de. Eine Mail geht natürlich auch immer.
So, Charlotte, extra für dich haben wir jetzt noch ein bisschen Platz am Ende der Sendung. Jetzt kannst du dich nochmal austoben und das machen, was du schon ganz lange mal machen wolltest.
Ja, das ist super, weil, wie gesagt, ich bin die Redakteurin, das heißt, ich gucke immer, was für Themen sind so reingekommen diese Woche, was könnten wir für FaktApp verwenden, aber wir schmeißen natürlich auch immer ganz viel raus, was wir dann nicht in die Sendung nehmen können. Und jetzt darf ich endlich mal ein Best-of von alles, was ich gerne in der Sendung gehabt hätte, was es aber nicht reingeschafft hat.
Aus guten Gründen, aus deinen eigenen Gründen, aber schieß los.
Ach, Quatsch. Also Platz 3 kommt aus dem Januar. Katzenstreu bindet Methan. Wir haben eben schon ein bisschen über Methan ja gesprochen, ne? Also das Gas, was da aus diesem Tor zur Hölle auch entweicht und was da die ganze Zeit abfackelt.
Sollen wir das mit Katzenstreu zuschütten?
pass auf. Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel für anwendungsbasierte Wissenschaft. Wir haben ein Problem, wie könnten wir das lösen? Wissenschaft kommt und sagt, hier, bitteschön. Das Problem ist folgendes, es gelangt zu viel Methan in unsere Atmosphäre. Ne? Das wissen wir alle, das ist ein klimaschädliches Gas, entsteht zum Beispiel bei der Öl- und Gasförderung, ne? Oder wenn halt Gas da wie in Turkmenistan. Aber das ist auch genau das, was die Kühe ausfurzen. Das heißt, Viehzucht ist eine nicht zu unterschätzende Quelle von Methan. Andere sind so, die Permafrostböden tauen auf, Brandrodung, Kohleabbau und so weiter. Und Forscherinnen vom MIT haben nach einer Lösung gesucht, um dieses bereits freigesetzte Methan binden zu können. So, man kann natürlich auch sagen, wir versuchen, dass gar nicht so viel freigesetzt wird. Ja, das versuchen wir. Aber das Kind ist ja im Prinzip schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, wenn das schon irgendwie freigesetzt wird, wie können wir das irgendwie binden? Abfackeln ist übrigens auch eine Möglichkeit, so wie beim Tor der Hölle.
Ja, nachher kriegst du es nicht wieder aus. Ich wäre vorsichtig.
Richtig. So, bisher gibt es da zum Beispiel so Katalysatoren aus Edelmetallen. Die sind natürlich teuer und die sind aufwendig. Die Lösung ist Zeolit. Das ist ein vulkanisches Mineral, Unterform hier Mordenit für die GeologInnen unter euch. Ist ein Sedimentgestein, kommt also natürlich vor, kann man aber auch künstlich herstellen. Und genutzt wird das zum Beispiel in Aquarienfiltern. Das kommt in Asphaltbelag rein und Katzenstreu wird daraus gemacht. Nicht jedes, aber es gibt Katzenstreu aus Zeolit. Das hat nämlich gute Bindeeigenschaften, also bindet in diesem Fall den Katzenurin und es bindet eben auch Methan aus der Luft. Da kommt dann so ein bisschen Kupfer dazu und zack, bumm. Das hat im Labor jetzt erstmal super funktioniert und die kriegen jetzt 2 Millionen Dollar vom US-Energieministerium, um so eine funktionstüchtige Testanlage zu bauen, zum Beispiel an Kuhställen. Denn da muss das Methan extra abgeleitet werden, weil irgendwann fliegt sonst der Stall in die Luft.
Ich finde aber, die Forschung sollte generell mehr in die Richtung gehen, was kann man noch mit Katzenstreu machen? Freunde von mir haben mir erzählt, das ist aus der Kategorie Dinge, die man nicht unbedingt, Lifehacks, die man nicht unbedingt wissen muss. Wenn Sie in den Urlaub fahren, fahren Sie immer mit Katzenstreu.
Campingtoilette.
Könnte dem einen oder anderen auch beim Homeoffice helfen. Oh. Was war dein nächster Platz?
Okay, Platz 2. Meldung aus dem Dezember letzten Jahres, der Sweet Spot für Kreativität. Ich wollte das heute eigentlich ausprobieren, hat aber nicht geklappt. Ich erkläre gleich, warum. So berühmte, sehr geniale Köpfe wie unter anderem Thomas Edison und Salvador Dali hatten eine Methode, um ihre Kreativität nochmal extra zu boostern. Die haben Folgendes.
Hat das auch mit Katzenstreu zu tun?
Leider nicht. Sorry. Die haben zwischendurch so Powernaps gemacht, kleine Nickerchen, aber die haben nicht richtig geschlafen, sondern die haben sich irgendwie hingesetzt und hatten in der Hand dann einen Schlüsselbund oder so einen Löffel, irgendwas Metallisches und unten auf dem Boden darunter lag dann eine Metallplatte. Und in dem Moment, wo sie so tief abgesackt sind in den Schlaf, dass ihre Hand aufging, ist das Ding natürlich runtergefallen, das Objekt, hat ordentlich Krach gemacht und sie waren wieder wach. Und in dem Moment dann nicht zu sagen, ach scheiße, sich nochmal umdrehen, sondern dann sind die aufgestanden und haben an ihrem jeweiligen Projekt weitergearbeitet. Und haben gesagt, das gibt uns so einen totalen Kreativitätsschub. WissenschaftlerInnen an der Sorbonne haben jetzt mal untersucht, ob man das tatsächlich auch übertragen kann oder ob das nur bei so kreativen Genies funktioniert. Und hatten eine Gruppe von Versuchspersonen, die mussten so ein mathematisches Problem lösen. Und man konnte einen Shortcut finden, wenn man irgendwie besonders kreativ um die Ecke gedacht hat. Und die haben eben Pausen bekommen. Manche durften schlafen, manche durften nicht schlafen. Und manche wurden eben an diesem Sweet Spot im Schlaf geweckt, dann mussten die alle schnell wieder dran und siehe da, die Leute, die bei dem Sweet Spot geweckt wurden, haben zu 83% den Shortcut gefunden. Bei den anderen war das nicht so. Also das könnte man auch zu Hause oder im Büro machen. Ich habe heute überlegt, ob ich es mache. Ich bin dann aber darin gescheitert tatsächlich. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier irgendwie meinen Schlüssel in der Hand halte, dann muss ich mich so aufs Sofa boxieren, dass der auch wirklich auf den Boden fällt, wenn ich einschlafe. Und das war mir zu kompliziert, also tatsächlich konnte ich da nicht einschlafen, hat bei mir also nicht so gut funktioniert. Ich frage mich allerdings, wie oft kann ich das machen, wenn ich jetzt einen Beruf habe, wo ich sehr kreativ arbeiten muss oder besondere Lösungen finden muss, bevor ich total durchdrehe oder meine Kreativität wieder verliere, weil ich nicht genug Schlaf bekomme. Jetzt noch Platz 1, mein absoluter Favorit, Nilpferdkommunikation, ist auch eine Meldung aus dem Januar. Ich habe damals schon in die Themensammlung reingeschrieben, ich liebe es, aber ihr wollt das bestimmt nicht machen. Und genauso war es dann auch. Die Hosts dieser Sendung wollten das nicht machen, das Thema.
Ihr ist doch schön, wenn du recht behältst.
Aber jetzt darf ich. Also, Hintergrund. Nilpferde begrüßen sich gegenseitig mit lautem Rufen. Die machen ja so irgendwie sowas.
Und ungefähr so, wie wenn ich aus dem Sweet Spot aufwache.
Richtig. Und noch nicht den Kaffee in der Tulpentasse hast. Und ForscherInnen wollten jetzt wissen, machen die das immer oder hat das was damit zu tun, dass sich die Viecher gegenseitig erkennen? Also, dass ich weiß, das Nilpferd kenne ich, das Nilpferd kenne ich nicht. Turns out, wenn ich jetzt so als Hippo da hübsch im flachen Schlammwasser bade und ein Artgenosse kommt um die Ecke, dann warte ich erstmal und dann ruft der. Und wenn es jetzt mein Kumpel Kevin ist, dann rufe ich zurück, ey Alter, komm her, ist genug Platz. Wenn ich den anderen aber nicht kenne, dann brülle ich nicht zurück, sondern, und jetzt kommt das, was ich so lustig finde, oh Gott, nenn mich infantil, aber ich finde es geil, fremde Nilpferde werden mit torpedoartig ausgeschleudertem Kot begrüßt. Ich wusste, dass du es auch gut findest. Die Frage ist, wie sehr solche ins Detail gehen. Also, die drücken das raus und verwedeln das dann noch so propellerartig mit dem Schwanz. Es gibt YouTube-Videos, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Oh, cool, Cool. Ich hatte bisher nur von so Pinguinen gehört, die da irgendwie so eine ganz abartige Fluggeschwindigkeit erreichen, wenn die da wie so ein Düsenflugzeug hinten ihren Kot rausschießen und der dann mit was weiß ich wie viel kmh fliegt, aber noch zusätzlich Propellern. Ich finde es aber gut, dass du das Kommunikation nennst, weil ich finde, das hat schon, es wirkt jetzt sehr urtümlich
auf das mich. Das habe ich nicht so genannt. Es gibt ja auch nonverbale Kommunikation. Also die ForscherInnen nennen das Kommunikationsverhalten. So.
Ein sehr subtiles nonverbales Signal habe ich da empfangen. Zwischen
eben ist für Menschen jetzt möglicherweise nicht die Begrüßung der Wahl.
Wir brauchen andere Rituale. Wenn wir aus der Pandemie rauskommen und alle aus dem Homeoffice zurückkommen, dann reichen wir uns wahrscheinlich nicht mehr die Hände. Und ich glaube auch, wir kehren nie wieder dazu zurück zum Zungenkuss. Das wäre doch auch was. Rufen oder mit Kot werfen. Nenn mich infantil, aber ich habe das Gefühl, das würde viele Probleme für mich lösen. Und apropos Rituale, ich würde sagen, Zeit für das Verabschiedungsritual.
Das war Fakt ab für diese Woche. Heute ausnahmsweise mit Charlotte Grieser dabei.
Und mit Eneas Roch. So, Charlotte, ab in deinen Redakteurskäfig.
Jawohl, nächste Woche bin ich dann wieder hinter den Kulissen. Aber?
Aber wir werden jetzt öfter mal Gäste hier einladen, Gasthosts. Auch nächste Woche. Seid gespannt. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.